ARD Sounds.
Hi, hier ist David für euch und bevor es losgeht, habe ich noch Neuigkeiten. Ihr könnt am 9. Mai mit uns in eine investigative Recherche abtauchen. Wir sind nämlich mit 11KM beim ARD Sounds Festival live auf der Bühne. Und unser Gast ist Jörg Diehl. Von welcher Investigativstory er erzählen wird, das kann ich euch an dieser Stelle leider noch nicht verraten. Aber so viel vorab, Jörgs Recherchen klingen oft wie Krimis. Wer hat die Nord Stream Pipeline gesprengt oder wo ist Jan Marschalek, der Ex-Wirecard-Vorstand? Seit diesem Jahr leitet Jörg die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Also, 11KM live beim ARD Sounds Festival am 9. Mai in Nürnberg. Tickets bekommt ihr auf ardsoundsfestival.de und wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn ihr vorbeikommt. Ruhm dem tapferen Volke. Das singen die Venezolanerinnen und Venezolaner in ihrer Nationalhymne. Dieses tapfere Volk hofft momentan auf eine bessere, eine demokratische Zukunft für sein Land. Nur ist das realistisch? Gut 2,5 Monate ist es her, da haben die USA Venezuela angegriffen und Machthaber Nicolas Maduro gefangen genommen. Jenny Barke aus dem ARD-Studio in Mexiko-Stadt beobachtet seitdem, wie es in dem Land weitergeht. Sie erzählt uns heute, wie Regime, Militär und Opposition um die Macht im Land ringen und welche Rolle die USA weiterhin spielen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Montag, der 23. März. Hallo Jenny, herzlich willkommen bei 11KM. Schön, dass du da bist.
Hallo. In Caracas im Zentrum finden immer wieder Proteste statt. Vor allem, das ist das Spannende in dieser Zeit, von Menschen, die sich eine Öffnung wünschen und freie Wahlen und kritisch dem Regime gegenüberstehen und dementsprechend sehr glücklich sind, dass sie auf die Straße gehen können. Man kann sich das so vorstellen, dass im Zentrum viele junge Leute demonstrieren, ihre Plakate zeigen, ihren vorsichtigen Optimismus zeigen, weil die Menschen bis zum Sturz von Maduro ganz offen, ja, vom Militär, von paramilitärischen Einheiten verprügelt wurden, verfolgt wurden, inhaftiert wurden, wenn sie sich offen geäußert haben. Und das geht jetzt aber. Ich muss dazu noch sagen, ich kann das auch nur beschreiben, weil ich es in Nachrichtenagenturen sehe oder von Menschen, mit denen wir da in Kontakt stehen, weil wir als Journalisten seit Jahren nicht nach Venezuela kommen. Wir stellen immer wieder Anträge auf journalistische Visen, haben auch aktuell einen Antrag laufen, aber es wird immer wieder abgelehnt. Da hört man dann so die Rufe im Chor, wir fordern Gerechtigkeit, Justicia, Justicia und Libertad, also Freiheit. Und alle rufen, ja, wir sind unschuldig und auch die politischen Gefangenen, die sind keine Straftäter. Da beziehen sie sich auf die vielen hunderten Menschen, die eben auch, weil sie in der Vergangenheit auf die Straße gegangen sind, inhaftiert wurden, teilweise gefoltert. Und dafür demonstrieren sie, die sollen alle raus. Viele schwenken die gelb-blau-rote venezolanische Flagge, tragen Shirts ihrer Uni. Es ist warm, die Sonne scheint, einige tragen deshalb auch Sonnenschirme mit sich herum. Und dann gibt es Plakate, auf denen es zum Beispiel zu lesen, sie sind ohne Demokratie geboren, sie sind aufgewachsen, um sie für sich zu erobern. Also die jungen Menschen wollen jetzt wieder Demokratie. Also wir hören immer nur von außen, die Jugend von Venezuela geht wieder auf die Straße.
Was ist denn so die Hoffnung, die da mitschwingt bei den Demonstrierenden?
Die Menschen, vor allem die Jungen, die kennen gar kein Leben in Freiheit. Die kennen keine freie Meinungsäußerung, die kennen keine freien Wahlen. Und die Menschen fordern das genau jetzt. Wir haben mit einer jungen Frau gesprochen, das heißt unsere Stringerin, also eine Venezolanerin, die uns immer zuliefert. Sie hat mit Sofia Diaz gesprochen, die ist 21.
Es ist ein Moment difícil, donde uno siguen tiene muchas expectativas, mucha ilusión de.
Es ist ein sehr, sehr schwieriger Moment. Aber ich habe die große Hoffnung, bald in dem Venezuela leben zu können, von dem unsere Großeltern, unsere Eltern, unsere Tanten erzählen.
No todos los días son fáciles. Hay días que en lo personal siento que nos vamos a estancar.
Und natürlich sind nicht alle Tage einfach. Es gibt Tage, an denen sie das Gefühl hat, dass das Land stagniert. Aber es gibt auch andere Tage, an denen sie sagen würde, wir werden es schaffen. Wir werden unseren Beruf wieder in unserem Land ausüben können. Und eben nicht Venezuela verlassen müssen, wie so viele anderen, um frei zu sein. Und sie selbst studiert Sozialwissenschaften und hat uns auch gesagt, dass sie vorher dachte, hier habe ich keine Perspektive, spätestens nach dem Studium haue ich ab.
In Caracas gehen im März 2026 also junge Menschen auf die Straße in der Hoffnung auf ein neues, ein anderes Venezuela, nachdem die USA Nicolas Maduro im Januar gefangen genommen haben. Der ist ja seit 13 Jahren Präsident. Um die Situation besser zu verstehen, was war das für ein Venezuela unter ihm? Wie war dieses alte Venezuela?
Maduro hat, anders als sein Vorgänger Hugo Chavez, das Land noch viel, viel repressiver geführt. Also Hugo Chavez hat ja den Sozialismus ausgerufen, es gab viele Sozialhilfen, es gab eigentlich auch einen wirtschaftlichen Aufschwung. Die Ölgelder wurden genutzt, um in Sozialprogramme zu investieren, die Bildung war sicher, die Lebensmittelversorgung war sicher. Und ja, das ist dann gekippt. Ab der Zeit, als Maduro an die Macht gekommen ist, hat das Land immer mehr Misswirtschaft ertragen müssen. Es gab immer mehr Finanzschwierigkeiten und die Leute haben teilweise Hunger gelitten und das auch offen äußern wollen. Und in dieser Zeit, als die Kritik immer lauter wurde, wurde Maduro immer repressiver. Das heißt, alle Proteste wurden niedergeschlagen. Die Menschen durften sich nicht offen äußern. Die Medien wurden immer mehr bedroht. Pressefreiheit war eigentlich gar nicht mehr gegeben. 2019 gab es dann wirklich den absoluten wirtschaftlichen Clash. Alles ist zusammengebrochen. Die Lebensmittel haben in den Regalen gefehlt. Vielleicht hat man noch die Bilder im Kopf, wie die Leute Schlange gestanden haben. Teilweise gab es kein Milchpulver mehr. Und die Menschen waren so verzweifelt, dass sie ja in Scharen das Land verlassen haben.
Wie würdest du denn die Regierungsform unter Maduro beschreiben?
Also es war ganz eindeutig ein autoritäres Regime, ein autokratischer Staat, der schon Anzeichen zur Diktatur hatte. Also man unterscheidet ja politikwissenschaftlich dazwischen, dass autokratische Staaten ja schon noch versuchen, den Schein zu wahren einer Demokratie. Und das haben wir schon noch gesehen. Er hat Wahlen stattfinden lassen und das ist zumindest noch ein Zeichen zu zeigen, wir haben hier demokratische Grundsätze. Eine Diktatur wäre wirklich, hätten sie alles komplett dicht gemacht und es würde ein Einparteiensystem ohne Wahlen stattfinden. Sie waren aber auf dem Weg dahin, weil sie oft gezeigt haben, ja, wir können ja auch härter vorgehen. Jedes Mal, wenn es Kontra gab im Land, Proteste, wieder eine Dynamik von Hoffnung, die Opposition begehrt auf, dann sind wieder mehr Repressionen ja ins Leben gerufen worden. Und Venezuela gilt bis heute als eines der Länder mit dem größten Exodus innerhalb von kürzester Zeit. Also bis zu heute sagt man 8 Millionen Menschen. Von der Ursprungsbevölkerung sind das etwa ein Drittel der Gesamtbevölkerung, haben das Land verlassen. Viele in die Nachbarstaaten, Kolumbien, Lateinamerika, aber auch in die USA. Die Opposition war stark geschwächt. Und das ist so eine Dynamik, die sich jetzt über Jahre hingezogen hat. Und seitdem hat sich eigentlich das Land in einer Art, ja, lethargischen Zustand befunden, würde ich sagen.
Und dann kam die Nacht vom 2. auf den 3. Januar 2026.
Es gab Explosionen über Caracas. Das war so die erste Meldung, die aufgetaucht ist.
Seit Wochen waren die Spannungen zwischen den USA und Venezuela eskaliert. Nun hat es offenbar einen US-Angriff auf die Hauptstadt Caracas gegeben.
Viele auch im Land haben uns später geschildert, dass sie erstmal überhaupt nicht wussten, was los war. Man hat überall Schüsse gehört. Die Leute hatten große Angst.
Die USA nehmen Venezuelas Machthaber Nicolas Maduro gefangen.
Da sind dann US-Militärspezialkräfte in den Regierungspalast eingedrungen, wo Maduro und seine Frau Celia Flores ja mit vielen Sicherheitskräften geschützt wurden.
It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice.
Es ist das Ende der fast 13-jährigen Herrschaft Maduros. Die USA haben ihn gestürzt.
We want peace, liberty and justice for the great people of Venezuela.
Was ist denn nach dem Angriff der USA in Venezuela passiert?
Ja, die ersten Tage war es tatsächlich eine sehr, sehr chaotische Situation. Etwa 20% der Bevölkerung in Venezuela sind noch Maduro-Anhänger bis heute. Und die gehen dann auch ganz offen auf die Straße. Das wird natürlich am meisten in den Regierungsmedien ausgespielt, die einzigen Medien, die offen eigentlich den Großteil der Bevölkerung erreichen. Da war von hunderttausenden Menschen die Rede, die die Straßen von Caracas füllen und für die Freilassung Maduros protestieren. Die waren auch definitiv auf der Straße, aber es sind wie gesagt nur etwa 20%. Der Rest der Bevölkerung, der jubelte, aber man hat eher sich im Exil gefreut, sehr offen und öffentlich. Mhm. Also ob nun in Berlin oder in Kolumbien oder in Mexiko oder in den USA, es gab große Versammlungen von Exil-Venezolanern, die wirklich ihr Glück kaum fassen konnten, weil dieses Regime und auch der Kopf, also Maduro, für so viel Sorgen und Angst und Schrecken und Leid gesorgt hat im Land, dass alle natürlich erleichtert waren. Und diesen Jubel konnten die Leute aber im Land nicht zeigen. Die ersten Tage, also wir reden jetzt ungefähr von einer Woche, waren die Straßen gespenstisch leer. Also keiner hat sich rausgetraut. Man hat nur die notwendigsten Besorgungen erledigt. Die Läden waren geschlossen. Das Militär ist aufmarschiert. Es gab aber auch paramilitärische Einheiten, also teilweise auch Menschen, die sich selbst dazu berufen fühlen, Maduros Linie durchzuziehen und eigenverantwortlich patrouilliert sind, bewaffnet, vermummt, Leute angehalten haben, Ausweiskontrollen haben willkürlich stattgefunden, die Handys wurden kontrolliert nach Stichworten wie Maduro.
Wie sah es dann in der Zeit in der Regierung eigentlich aus? Also im Januar, gab es da schon zu dem Zeitpunkt so eine Art Plan B für Maduro?
Die Verfassung ist da relativ klar und relativ schnell wurde dann gesagt, dass die Vizepräsidentin, die hinter Maduro steht, Daisy Rodriguez, dass sie als Übergangspräsidentin, Interimspräsidentin die Regierungsgeschicke weiterleiten wird. Da gab es auch, ich sag mal, innerhalb des Regimes keinen Protest.
Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro.
Das war klar und alle haben sie bejubelt und beklatscht und da gab es Standing Ovations, dass die jetzt die Regierung weiterführt. Und man muss dazu auch sagen, Daisy Rodriguez ist eine sehr klare, loyale Maduro-Anhängerin, die auch seit vielen, vielen Jahren in der Politik agiert. Sie war Wirtschaftsministerin, sie hat beste Verbindungen zum Ölsektor und dementsprechend hat man da schon ziemlich schnell gemerkt, auch in der Bevölkerung, je nachdem, wie man es gesehen hat, aha, hier ist Stabilität, aber hier ist auch kaum Veränderung jetzt erstmal auf den ersten Metern zu erwarten.
Wie lange dauert denn der Übergang? Wird es da auch eine Dauerlösung geben?
Theoretisch heißt es, dass Neuwahlen vorgesehen sind, wenn der Präsident ja ausgetauscht werden muss, wenn er zum Beispiel nicht mehr regierungsfähig ist, aus Gründen der Krankheit. Dann muss innerhalb von eigentlich 90 Tagen Neuwahlen stattfinden. Man kann diesen Zeitpunkt nochmal mit bestimmten Gründen auf 180 verlängern. Ah ja. Und innerhalb von 30 Tagen müssten dann Neuwahlen stattfinden. Also man muss die dann innerhalb von 30 Tagen organisieren. Das wäre nach dem Zeitpunkt Januar im Sommer gewesen. Mhm. Aber der oberste Gerichtshof, der zuständig ist fürs Wahlrecht und für die Organisation der Wahlen, der ist ebenfalls regimetreu und mit regimetreuen Juristen besetzt. Und der sagt jetzt wiederum, eigentlich ist ja die Klausel gar nicht eingetreten. Also wir haben ja keinen Präsidenten, der nicht mehr regierungsfähig ist. Also wir würden ihn ja nehmen, wenn er da wäre. Der ist ja nur in New York. Aber eigentlich ist er ja noch da. Das heißt, wir versuchen weiter mit der Interimspräsidentin zu agieren.
US-Präsident Trump kündigte an, seine Regierung werde übergangsweise die Kontrolle in Venezuela übernehmen.
We're going to run it essentially until such time as a proper transition can take place.
Was ist denn jetzt die Strategie der USA gegen Venezuela? Wie würdest du das beschreiben?
Also Marco Rubio hat einen Drei-Phasen-Plan vorgestellt. Nach dem Sturz von Maduro hieß es, wir wollen das Land erst stabilisieren, also erste Phase Stabilisierung, die zweite Phase Wiederaufbau und die dritte Phase demokratische Öffnung. Die erste Phase war die Stabilisierung. Wir haben den Machthaber entführt, gekidnappt bzw. der Justiz zukommen lassen in New York. Und das Land ist stabilisiert, weil die Interimspräsidentin Daisy Rodriguez funktioniert ja, es herrscht Ordnung im Land, es ist kein Chaos ausgebrochen, es ist stabil.
The new president of Venezuela, Delcy Rodriguez, who's doing a great job working with us. I mean, she's doing a great job because she's working with us.
Die zweite Phase ist der Wiederaufbau. Und der Wiederaufbau sieht vor, dass das ganze Land, was wirtschaftlich so niedergerockt wurde vom Regime von den letzten Jahrzehnten, wieder aufgebaut wird. Und der größte Punkt ist da definitiv der Ölsektor. Venezuela ist das Land mit den größten Ölvorkommen der Welt. Man muss dazu sagen, dass die Zahl irgendwie immer im Raum steht von 300 Milliarden Barrel Öl. Die sind jetzt nicht alle einfach zu fördern. Und vor allem die ganze Ölindustrie ist komplett heruntergewirtschaftet. Die ist marode, da funktionieren viele Anlagen nicht. Dieser ganze Sektor muss wieder aufgebaut werden. Und wenn die USA von Wiederaufbau spricht, dann spricht sie jetzt nicht von der kompletten Wirtschaft, sondern ihr geht es vor allem um die Ölwirtschaft, von der sie auch profitieren könnte. Und wenn der Wiederaufbau abgeschlossen ist, dann würde sozusagen die demokratische Öffnung passieren. Dazu hat sich die USA jetzt aber bisher nicht geäußert. Was das heißt, wann das kommen soll, was das bedeutet, sind das Wahlen? Macht das das Land selbst? Will die USA sich da mit dran beteiligen am Demokratisierungsprozess? Das ist alles sehr unklar. Und Trump hat ganz offen gesagt, wir lehnen Neuwahlen ab. Erst muss das Land wieder in Ordnung gebracht werden. Danach könnte man demokratische Grundlagen einbringen. Wann das ist, wann dieser Wiederaufbau abgeschlossen ist, das weiß nur die USA.
Wie versucht die amtierende Regierung unter Delcy Rodriguez, diesem Drei-Punkte-Plan der USA jetzt gerecht zu werden?
Venezuela hat viele Zugeständnisse gemacht in den letzten Monaten, die zeigen, wir öffnen uns den USA und wir gehen den Forderungen nach. Also ein großes Thema waren die politischen Inhaftierten, die über Jahrzehnte für teilweise sehr seichte Vergehen, das sind ja nicht mal Vergehen, das ist freie Meinungsäußerung gewesen. Die sind auf die Straße gegangen, sie haben sich politisch oppositionell geäußert. Diese Menschen sind inhaftiert worden. Es waren hunderte Menschen, die wurden da unter menschenrechtsunwürdigen Bedingungen gehalten. Teilweise wussten die Familien nicht, wo sie sich befinden und teilweise auch gefoltert. Und diese Menschen sollten freikommen. Also im Februar hat Delcy Rodriguez ein Amnestiegesetz ausgesprochen. Als sie das vor dem obersten Gerichtshof verkündet hat, gab es Standing Ovations. Das hat sie gesagt. Es möge ein Gesetz sein, das dazu dient, die Wunden zu heilen, die die politische Konfrontation durch Gewalt und Extremismus hinterlassen hat. Und das ist ja eigentlich sehr zynisch, weil sie so spricht, als hätte eine andere Kraft diese Gewalt und diesen Extremismus hinterlassen. Aber es ist ja eigentlich ihr eigenes Regime. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, dass sie den USA jetzt zugesichert hat, dass die diplomatischen Beziehungen wieder aufgebaut werden sollen. Also seit 2019 haben die USA ihre Botschaft in Venezuela geschlossen. Die wird jetzt wieder geöffnet. Und letzter Punkt, der wichtigste sicherlich, die Förderung des Öls soll wieder angestoßen werden. Also man öffnet den Ölsektor wieder für internationale Investoren und das ist ein ganz klarer Wandel nach Jahrzehnten der staatseigenen Betriebe. Da bewegt man sich jetzt auf die USA eben zu. Also das beschreibt schon mal ganz gut, wie weit dieser Einfluss noch reicht oder die USA auch diesen Einfluss sieht. Und also politisch greifen die USA jetzt nicht direkt ein, aber sie haben eben ihre ganzen Druckmittel. Die Militärpräsenz in der südlichen Karibik. Bis Februar war der größte Flugzeugträger der Welt dort stationiert. Der ist jetzt inzwischen nach Nahost abgezogen. Man sieht schon so ein bisschen, es hat abgenommen, aber dennoch, es ist ja eine riesengroße Präsenz, die eine Machtdemonstration zeigt, die auch nonverbal zeigt, hier, also wenn ihr nicht spurt, dann können wir ganz schnell wieder intervenieren über Nacht. Dann darf man ja nicht vergessen, dass die USA ja weiterhin auch ihre mutmaßlichen Drogenboote abschießt. Bis jetzt sind 45 Luft- und Raketenangriffe auf Drogenboote gezählt worden. Dabei gab es mindestens 157 Tote. Noch immer behaupten die Vereinigten Staaten, dass das alles Mitglieder von Drogenkartellen waren. Es gibt keine Beweise, aber den hätte man ja den Prozess machen müssen. Und dann letzter Punkt, und ich glaube, das ist der entscheidende, Trump droht ganz offen Delcy. Also wenn sie nicht das Richtige tut, wird sie einen sehr hohen Preis zahlen müssen, wahrscheinlich noch einen höheren als Maduro. Und das ist ja schon, was ist ein höherer Preis als den, den Maduro gezahlt hat, der ja wahrscheinlich über Jahrzehnte jetzt in Haft bleiben wird in den USA. Und ich glaube, das reicht schon als Drohgebärde.
Musik Ist denn dein Eindruck, dass die USA überhaupt noch, ich sag's jetzt mal ganz simpel, bei der Sache sind? Ja, weil sie ja eben im Nahen Osten gerade unterwegs sind, viele Militäreinheiten eben genau dahin abgezogen haben. Also welche Rolle spielt denn Venezuela überhaupt noch für die USA?
Also das Thema ist für die USA gerade nicht mehr so relevant. Aber ich gehe davon aus, dass das Interesse so groß ist an dem Öl in Venezuela und an, ja, an der Deutungshoheit auch in der Region, dass irgendwann Trump sich wieder Venezuela zuwenden wird. Wann das geschehen wird, weiß man nicht. Er sagt ja auch, nach dem Iran folgt erstmal Kuba. Könnte auch sein, dass Kuba dann erstmal der nächste Punkt ist. Aber Venezuela wird auf jeden Fall sicherlich nochmal ein Thema sein bei Trump.
Du hast vorhin die Opposition schon angesprochen, die vielleicht durch die Geschehnisse in den letzten Monaten neue Kraft schöpfen könnte. Wie steht's um die aktuell und welchen Einfluss kann sie haben?
Also die Opposition ist sehr gespalten, muss man sagen. Das sind verschiedene Parteien, die ein breites Spektrum an politischen Ideen haben und sich da auch sehr uneins sind. Und die haben sich aber als Bündnis vereint, um mehr Macht und Widerstand leisten zu können gegen das Regime. Und dieses Bündnis hat sich vereint hinter Maria Corina Machado, die ja in den letzten Monaten sehr bekannt geworden ist. Sie war einst Oppositionsführerin und hat im Oktober den Friedensnobelpreis bekommen.
Seit Jahrzehnten setzt sie sich in Venezuela für Demokratie und Menschenrechte ein. Die Oppositionspolitikerin Maria Machado. Heute wurde ihr dafür in Oslo in Abwesenheit der Friedensnobelpreis verliehen.
Vorher hat sie die Opposition 2024 in einem Bündnis hinter sich vereint, wurde damals aber vor der Wahl vom regimetreuen obersten Gerichtshof ausgeschlossen von den Wahlen und ihr wurde ein 15-jähriges Amtsverbot verhängt. Und danach musste Maria Corina, wie sie im Land nur genannt wird, in den Untergrund. Ihr drohte die Festnahme und ja, eigentlich hat sie nur die Chance nutzen können, durch die Friedensnobelpreis-Nominierung in die Flucht zu gehen. Ihr wurde international geholfen, heimlich hat sie das Land verlassen, hat danach den Papst besucht, hat sich in den USA lange aufgehalten.
Die venezolanische Oppositionsfrührerin und Friedensnobelpreisträgerin Machado hat sich in Washington mit US-Präsident Trump getroffen. Wie sie anschließend sagte, übergab sie Trump im Weißen Haus die Goldmedaille, die sie im Dezember vom Nobelkomitee erhalten hatte. Sie bezeichnete es als historischen Verdienst Trumps, den autoritären Machthaber Maduro gestürzt zu haben.
Also sie gibt da irgendwie so eine große Kraft und Hoffnung rein und hat jetzt angekündigt, sie möchte aber ins Land zurück und hofft darauf, dass sie dort wieder die Opposition hinter sich vereinen kann, um wieder bei möglicherweise demokratischen Wahlen an die Macht zu kommen.
Hat denn Machado eigentlich das Potenzial, auch einen großen Teil der Bevölkerung hinter sich zu einen? Wie würdest du das einschätzen?
Ja, auch das ist sehr spannend. Also sie hat ja den Friedensnobelpreis bekommen. Die einen sagen zu Recht, die anderen sagen zu Unrecht, weil sie eine sehr harsch agierende Person ist, die kein Rechts und Links neben sich akzeptiert. Also das muss man auch so sehen innerhalb der Opposition. Sie war immer eine Führungskraft, die aber auch wirklich allein agieren wollte und die Opposition soll sich hinter ihr vereinen. Und sie hat auch sehr radikale Ansichten zu bestimmten Themen wie Frauenrechte, Abtreibung. Ja, also ist auch sehr, sehr konservativ, muss man ganz klar sagen. Und die Opposition hat inzwischen, weil Maria Corina war eben lange im Untergrund und dann jetzt im Ausland, die hat in den letzten Monaten nach dem Sturz von Maduro angefangen, neue Knospen zu treiben. Also es gibt neue Bündnisse, es gibt die politisch ehemalig Inhaftierten, die jetzt als Kraft wieder ins Land kommen, die versuchen irgendwie im Parlament was zu bewirken. Auch im Parlament dürfen sich die Leute wieder freier äußern und kritischer. Und das sind Knospen, da haben viele Sorge in der Opposition, in den verschiedenen Parteien, dass wenn Machado zurückkommt, dass sie diese, ja, gerade frischen neuen Triebe niedermäht, weil sie doch wieder ihre Agenda durchziehen möchte, ohne einmal zu fragen, wie geht's euch eigentlich noch, Opposition, und was hat sich bei euch getan?
Es ist also wirklich vieles noch sehr unklar in Venezuela. Selbst, das hast du ja gesagt, ob es überhaupt bald zu Neuwahlen kommt, bei denen die venezolanische Opposition antreten könnte, obwohl solche Neuwahlen in der Verfassung eigentlich vorgesehen sind. Jenny, welche möglichen Szenarien siehst du denn für die nähere Zukunft Venezuelas?
Also es ist unklar, wann Wahlen stattfinden werden, aber dass demnächst Wahlen kommen könnten, demnächst, wir sagen jetzt mal in den nächsten 1-2 Jahren, davon können wir ausgehen. Also da gehen auch viele Experten von aus. Die Frage ist, wie viel davon Symbolik ist und wie viel wirklich umgesetzt wird. Das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Kommt jetzt Maria Corina Machado zurück? Gibt es, wenn sie es nicht ist, eine andere große Strahlfigur, die in den nächsten Monaten vielleicht aufscheint? Weil ich glaube, die braucht man auch, um diese Hoffnung auch wirklich in Energie zu verwandeln. So ist Delcy Rodriguez vielleicht doch jemand, der sagt, naja, also das sieht man schon an ihrer Politik, die ist nicht mehr so ideologisch wie Maduro, die ist viel pragmatischer. Die will ihre Wirtschaft durchziehen, die will Ordnung. Die Opposition hat neue Hoffnung gewonnen. Also viele äußern sich jetzt öffentlich, auch auf Social Media zum Beispiel. Also machen wieder Werbung für sich und ihre Politik. Das konnte man vorher überhaupt nicht lesen. Also Menschen gehen wieder auf die Straße. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Beginnt Zivilbevölkerung wieder sich zu vernetzen? Auch vielleicht in kleinen Vereinen und Aktivitäten miteinander. Mhm. Das kann ja auch eine Umweltschutzbewegung sein. Das sind wirklich kleine Nester von Menschen, die wieder Hoffnung haben, irgendwas in ihrem Sinne, in ihren ja, Idealen irgendwie umzusetzen.
Und genau da sind wir ja dann eigentlich auch schon wieder, wo wir diese 11KM-Episode gestartet haben, nämlich in Venezuela auf der Straße. Wie würdest du denn sagen, wie ist denn die Stimmung da gerade auf der Straße?
Sehr, sehr, sehr optimistisch. Da gibt es so eine neue Dynamik. Jetzt kommen wir hier an die Macht und jetzt haben wir hier irgendwie eine Lücke und wir wollen diese Lücke nutzen, in der die Repressionen nicht so stark sind. Und das könnte eine Art Eigendynamik entwickeln, vor der die Regierung irgendwann nicht mehr zurück kann und wo sie dann auch mitmachen muss, um an der Macht zu bleiben. Also noch mehr Zugeständnisse, noch mehr der Zivilbevölkerung helfen und Stück für Stück für Stück würde sich dann die autoritäre Struktur ihr dann eigentlich selbst auflösen. Das ist eine Hoffnung, die es wirklich gibt im Land und bei Menschen, die die Lage beobachten, internationalen Analysten. Also es gibt wieder Räume, die werden von den Oppositionellen genutzt, ob nun im Parlament oder eben auf der Straße. Und das ist etwas, also das staunen auch viele Exil-Venezolaner und alle, die seit Jahren einfach nicht mehr gesehen haben, dass da freie Meinungsäußerung getätigt werden konnte.
Jenny, ich danke dir. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Wohin bewegt sich Venezuela nach Nicolas Maduro und unter dem Druck der USA? Davon hat uns ARD-Mittelamerika-Korrespondentin Jenny Barker erzählt. Bei tagesschau.de bleibt ihr immer auf dem Laufenden, wie es für das Land politisch weitergeht. Morgen geht's hier bei 11KM weiter mit sehr viel Geld fürs Klima, das die Bundesregierung zur Verfügung hat, das sie aber nicht für den Klimaschutz ausgibt. Wir schauen uns den Klima- und Transformationsfonds genauer an. Die Folge findet ihr dann, wie immer, in ARD Sounds. Autorin dieser Folge ist Sarah Fischbacher. Mitgearbeitet haben Lukas Waschbüsch und Nicole Dienemann. Produktion Viktor Fössner-Weresch, Christiane Gerhäuser-Kamp und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Macht's gut, schönes Wochenende. Bleiben die USA ein Einwanderungsland und fahren jetzt wieder mehr Amerikaner mit Achtzylinder statt mit Elektroantrieb? Im NDR-Info-Podcast Amerika, wir müssen reden, beobachtet Ingo Zamperoni, welche Gesetze Donald Trump abschafft. Zusammen mit seiner amerikanischen Ehefrau, der Journalistin Jiffa Bourguignon, analysiert der Tagesthemen-Moderator die wichtigsten Schlagzeilen der Woche. Hört gerne mal rein. Amerika, wir müssen reden. Zum Beispiel in ARD Sounds und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört.